Mir aber war das egal. Ich wollte mal etwas anderes sehen, als immer nur die Hotelsuite und das Studio im Industriehof. Jakusa hatte einen Upturn auf den Laden und meinte, da würden nur Zecken und Idioten rumhängen und versuchte mich doch noch umzustimmen. Keine Chance. Ich brauchte dringend etwas Abwechslung. Am Tag zuvor waren noch zwei Kumpels aus Berlin zu Besuch gekommen. Mike und Akil, die Semesterferien hatten und ein bisschen feiern wollten. Akil studierte Medizin und war richtig im Lernfieber. Deshalb wollte er sich in Linz mal ein paar Tage erholen. Zu fünf fuhren wir also in meinem 7er zum Club. Es dauerte keine 2 Sekunden, bis ich feststellte, dass Jakusa recht hatte. Der Laden war ein richtig ekelhafter Assi-Schuppen. Dreckig, versifft, mit komischen Menschen und schlechter Musik. Ein richtiger Abfuck, aber egal. Wir beschwerten uns nicht. Schließlich hatten wir ja alle vorher gewusst, was uns erwartete. Als DJ Stickel dann die Turntables übernahm, wurde wenigstens die Musik etwas cooler. Er mixte If I Can't von 50 Cent mit Shoot Once von Mobb Deep und Jigga That von Jay-Z. Korrekt. Ziemlich schnell klärte ich 2 Weiber und meine Laune wurde von Minute zu Minute besser. Als der Clubbesitzer uns dann auch noch ein Zimmer zur Verfügung stellte, war für mich der Abend sowieso schon gelaufen. Im positiven Sinne. Ziel erreicht. Wir gingen in die 2. Etage des Clubs, wo es mehrere Räume mit Betten gab, also perfekt für solche Typen wie mich, die zwischendurch mal schnell einen wegparken wollten. Der Besitzer zeigte mir sein bestes Zimmer, wie er mehrfach betonte, deutete auf das Bett in der Ecke und sagte stolz, da hat schon Kurt Cobain drin geschlafen, als er vor vielen, vielen Jahren mit Nirvana hier auftrat, in meinem Club. Eine 1/2 Stunde später. Ich vögelte gerade genüsslich eines der Mädchen, summte Smells Like Teen Spirit vor mich hin, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und Akil völlig abgehetzt vor mir stand. Bushido, die machen gerade dein Auto kaputt, hechelte er. Oh, Trauer, Alter. Dabei war es doch gerade noch so schön. Wie viele sind das denn? Fragte ich genervt und sprang aus dem Bett. Ich hatte noch nicht einmal abgespritzt. Schnell riss ich mir den Gummi vom Schwanz, warf ihn in die Ecke und sammelte meine Klamotten vom Boden auf. Keine Ahnung, ist ja alles total dunkel da unten, meinte Akil. Okay, das gucken wir uns mal an, sagte ich und zog mich in Windeseile an. Draußen auf dem Parkplatz erkannte ich sofort, dass die Reifen meines 7ers zerstochen waren und ich sah, wie sich einer der Typen etwas in die Hosentasche steckte. Mike, Akil und ich liefen ihm hinterher. Nach 30 Metern hatten wir ihn und seine 3 Kumpels eingeholt. Wir stellten sie zur Rede. Was ist hier los? Schrie ich den Bastard an, aber der stammelte nur irgendwas in seinem Linzer Dialekt daher, was kein Mensch verstehen konnte. Seine 2 Kumpels standen hinter ihm und rührten sich nicht. Wir waren also 3 gegen 3, also ein leichtes Spiel. Da standen wir also, nur war mir der Grund für diese Tat nicht so richtig klar. Wieso hat dieser Typ, wenn er es überhaupt war, meine Reifen abgestochen, grübelte ich. Das machte doch alles überhaupt keinen Sinn. Ich kannte ihn ja noch nicht einmal. Darüber wollte ich mir später den Kopf zerbrechen. Jetzt war anscheinend erstmal Straßenkampf angesagt. Plötzlich änderte sich die Situation. Die restlichen Freunde der 3 Typen, die schon in ihren Autos saßen, stiegen wieder aus und kamen auf uns zu. Auf einmal wurden wir von gut 15 Mann umzingelt. 3 Berliner gegen 15 Linzer? Keine einfache Aufgabe, aber durchaus machbar. Dabei wollte ich doch nur einen schönen Abend verbringen, ein bisschen bumsen und dann wieder gemütlich im Hotel chillen. Dann fing das Theater an. Ganz klassisch. Die sagten was, wir antworteten, die pöbelten, wir behielten den Überblick, die schubsten, wir schubsten zurück und irgendwann lag der erste von ihnen am Boden. Im Prinzip war es so, dass diese Typen gar nicht wussten, was sie taten. Als klar war, dass wir uns auf jeden Fall schlagen würden, gab es von unserer Seite auch kein Gerede mehr. Die Jungs bekamen richtig Optik, als sie merkten, dass sie es hier nicht mit irgendwelchen Weicheiern zu tun hatten. Wir verhielten uns wie echte Berliner. Da mussten die Hurensöhne jetzt durch. Sie hatten das Spiel begonnen, nicht wir. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie Mike und Akil schon jeweils einen Linzer zu Boden geschickt hatten. Oder gingen sie zu Boden? Ich war mir in der Hektik des Gefechts nicht so sicher, aber das würde ich später klären können. Jetzt musste ich mich erst einmal auf die Gruppe konzentrieren. Vor mir stand der Typ, der ein paar Minuten vorher etwas in seine Tasche gesteckt hatte. Er kam auf mich zu, versuchte mir eine Bombe zu geben, doch ich konnte gerade noch ausweichen und erwischte ihn mit meiner rechten Faust. Die Schelle war nicht fest, aber sie traf wohl genau auf seine Nase. Eine Millisekunde später streifte mich ein Schlag von der Seite. Ich wankte kurz, behielt aber zum Glück das Gleichgewicht und sondierte die Lage. Akil stand neben mir und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht seine linke Hand. Sie sah nicht sehr gut aus, aber das Adrenalin übertünchte alle anderen Gefühle. Ich richtete meinen Blick wieder nach vorn. Der Typ, der mein Gesicht nur knapp verfehlt hatte, hielt sich beide Hände vor seine Nase, aus der ein bisschen Blut tropfte. »Hast du meine Reifen aufgeschlitzt?«, fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. »Ich frage dich jetzt dein letztes Mal, du Spaß. Hast du meine Reifen aufgeschlitzt?« »Nein, ich war es nicht.« »Aber einer von euch war es.« »Ja«, winselte er. »Was für ein erbärmlicher Wicht.« Ich atmete kurz durch. Längst waren wir Herr der Lage. Wir befahlen ihnen, sich auszuziehen und den Inhalt ihrer Taschen auszuleeren. Was für ein Anblick. 15 Idioten standen mit heruntergelassener Hose auf dem Parkplatz vor ihrer eigenen Disco. Eine Hosentasche nach der anderen leerte sich und siehe da, es kam auch ein Klappmesser zum Vorschein. Ich hatte also von Anfang an recht gehabt. »Na, sieh mal einer an«, grinste ich. »Das ist ja interessant. Was haben wir denn da?« Ich hob das Messer auf, ging ein paar Meter zu meinem BMW zurück und verglich die Klinge mit der Größe der Löcher in den Reifen. Bingo! Das war die Tatwaffe. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich alle Staffeln von CSI Miami auswendig kannte. Von wegen, Fernsehen bildet nicht. Ich bin zurück zu der Gruppe. Ich habe euch doch vorhin gefragt, was hier für ein Problem ist. Wieso habt ihr es denn nicht einfach zugegeben? Wir hätten uns schon geeinigt. Guckt doch mal, wie es jetzt hier aussieht. Ich sage euch eine Sache. Das ist alles eure eigene verfickte Schuld. Sie sagten kein Wort. Ich schaute in ihre Gesichter. Sie hatten Angst. Wieso machten sie sich an meinem Wagen zu schaffen, ließen sich auf eine Schlägerei ein, wenn sie in Wahrheit nichts als kleine Angsthasen waren? Egal. Ich wollte die Situation so schnell wie möglich klären und fuhr mit meiner kleinen Ansprache fort. Okay, passt auf. Wir machen jetzt das Folgende. Ich behalte zur Sicherheit deinen Ausweis. Ich zeigte auf einen der Typen, der anscheinend ihr Anführer war. Lasse jetzt mein Auto abschleppen, in eine Werkstatt bringen und dort neue Reifen aufziehen. Morgen Abend treffen wir uns an einem Ort, den wir gleich noch ausmachen. Dann gebe ich dir die Rechnung. Du mir das Geld und die Sache ist erledigt. Wir rufen keine Bullen. Und jeder geht seiner Wege. Einverstanden? Die Österreicher nickten zustimmend. Wir gaben uns die Hände und vereinbarten ein Treffen am nächsten Tag. 19 Uhr an einem Parkplatz in der Stadt. Jakusa kannte den Ort, die Sache schien bereinigt. Den kompletten Samstag verbrachten wir damit, durch die halbe Stadt zu irren, um die passenden Reifen für meinen Siebener zu finden. Was dazu führte, dass wir eine halbe Stunde zu spät zum vereinbarten Treffpunkt kamen. Dort fanden wir einen Zettel mit einer Telefonnummer, die ich auch sofort wählte, doch das Handy war ausgeschaltet. Ich probierte es noch ein paar Mal, aber nach dem 10. Versuch wurde mir das zu dumm und wir fuhren zurück ins Studio. Die Kohle hole ich mir schon irgendwann zurück, dachte ich, und wenn nicht, drauf geschissen. Die nächsten Tage verbrachte ich im Studio. Debo war inzwischen aus Berlin gekommen, um seinen Part für Sie in meine Augen zu rappen. Gelegentlich machten wir noch Späße über den Vorfall von Freitagnacht, aber eigentlich war die Sache in meinem Kopf schon längst abgehakt. Ich dachte auch nicht mehr über die Rechnung der Werkstatt nach. Die Aufnahmen für mein Album hatten Priorität. Da waren mir ein paar hundert Euro egal. Am Mittwoch musste ich für einen Tag nach Bonn fahren, da ich mit meinem Anwalt einen Termin bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wahrnehmen musste. Electro Ghetto sollte auf den Index kommen. Es kam zur Verhandlung und ich wollte mich mit den Damen und Herren dort mal persönlich unterhalten, um ihnen meine Sicht der Dinge zu schildern. Um 14 Uhr sollte ich erscheinen. Mein Plan war, um 9 Uhr aufzustehen und ganz entspannt nach Bonn zu heizen. Um 7.30 Uhr klingelte mein Zimmertelefon. Komisch, dachte ich. Ich konnte mich nicht erinnern, den Weckservice bestellt zu haben. Noch halb schlafend hob ich den Hörer ab. Grummelte ich. Ja, schönen guten Morgen, Herr Fertiti. Hier spricht die Rezeption. Ein paar Herren von der Kriminalpolizei möchten Sie gerne sehen. Auf einmal war ich hellwach. Was wollen die denn? Überlegte ich schnell. Ich grübelte und grübelte, doch mir fiel kein Grund ein. Es war doch gar nichts passiert. Okay, schicken Sie sie hoch. Ich schob die Olle von letzter Nacht zur Seite, kroch aus dem Bett und zog mir meinen Bademantel über. Dann klopfte es auch schon an der Tür. Herr Fertiti? Ich öffnete die Tür. Vor mir standen zwei Beamte in Blau. Ja, bitte. Herr Fertiti, guten Morgen, Kriminalpolizei Linz. Wir haben eine Frage. Waren Sie in der Nacht von Freitag, den 29. Juli, auf Samstag, den 30. Juli, in eine Schlägerei verwickelt? Keine Ahnung, wieso wollen Sie das wissen? Das würden wir sehr gerne mit Ihnen klären. Wir wollten Sie fragen, ob Sie uns vielleicht mit aufs Revier begleiten könnten, um ein paar Fragen zu beantworten. Das geht leider nicht, da ich gleich einen Termin in Deutschland habe. Liegt denn ein Haftbefehl gegen mich vor? Nein, dann komme ich auch nicht mit. Und jetzt bitte ich Sie, mich zu entschuldigen, ich muss duschen. Die Bullen verschwanden wieder und ich erzählte Debo, was gerade geschehen war. Er schlief in einem separaten Zimmer der Suite und hatte von der ganzen Aktion nichts mitbekommen. Dann sprang ich unter die Dusche. 20 Minuten später standen die Bullen wieder vor meiner Tür, diesmal mit Haftbefehl. Ich las mir den Wisch durch und erkannte sofort, dass ich jetzt keine Wahl mehr hatte. Alles klar, ich komme mit, sagte ich gelassen und drehte mich zu Debo um. Bleib du hier und pack schon mal alles zusammen und schick das Mädchen nach Hause. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Auf dem Flur fingen die Bullen plötzlich an, den Affen zu schieben. Entsicherten vor meinen Augen ihre Knarren, einer von ihnen holte sogar seine Handschellen raus. Hört mal, ich komme doch mit, lasst uns cool bleiben. Wir laufen jetzt da unten durch die Hotellobby, in der überall Gäste beim Frühstücken sind. Können wir die Handschellen nicht weglassen? Ich versichere Ihnen, keinen Ärger zu machen. Der Bulle schaute mich grinsend an. Nein, ich fühle mich in meiner Sicherheit bedroht, sagte er kühl. Ich verstand. Sie wollten ein Spielchen spielen. Kein Problem. Wenigstens legten sie mir beim Rausgehen meine Jacke über die Hände, um die Handschellen zu verdecken. Auf dem Weg zum Revier meinte einer der Bullen zu mir, Sie sind doch Deutscher. Wenn Sie möchten, können wir die deutsche Botschaft davon verständigen, dass Sie verhaftet wurden. Die helfen Ihnen dann mit den Formalitäten und geben Tipps in Sachen Rechtsschutz und so. Brauche ich das denn? Fragte ich. Ich wusste ja immer noch nicht, was mir genau vorgeworfen wurde. Also wenn ich ehrlich sein soll, brauchen Sie das eigentlich nicht. Ist nur Zeitverschwendung, meinte er und drehte sich wieder um. Okay, sagte ich, ohne wirklich darüber nachzudenken. Brauchen Sie also nicht, ja? Fragte er nochmal fürs Protokoll. Nö. Ich machte mir keine weiteren Gedanken. Auf dem Revier stecken Sie mich zuerst in eine Einzelzelle, was mich wenig beeindruckte, da ich das alles schon aus Berlin kannte. Ich hatte nichts zu tun, also legte ich mich schlafen. Nach 3 Stunden holten mich die beiden Bullen, die mich schon verhaftet hatten, zum Verhör. Natürlich ging es um die Schlägerei vor dem Club. So viel war mir auch klar, aber mehr wollten sie noch nicht verraten. Herr Fertitti, erzählen Sie bitte mal die Geschichte, so wie Sie sie erlebt haben, wurde ich aufgefordert. Ich fing also an zu erzählen. Doch schon nach 1 Minute merkte ich, dass die Bullen mir überhaupt nicht zuhörten. Während der eine das Verhör leitete, lud sich der andere meine Songs aus dem Internet runter. Er grinste mich die ganze Zeit an und gab permanent bescheuerte Kommentare ab, nur um mich zu provozieren. Sie sind also ein bekannter Rapper, lachte er. Ah, ich sehe schon, Drogen, Sex, Gangbang. Haben Sie sonst nichts zu sagen? Dann fing er an, seinem Kollegen ein paar Textzeilen aus »Nie ein Rapper« vorzulesen. Guck mal, was unser Herr Fertitti hier rappt. Er war nie ein Rapper, er hat sich alles selbst beigebracht und sein bester Freund sitzt seit 5 Jahren in Einzelhaft. Ach, wenn das mal keine Ironie des Schicksals ist. Aber es geht ja noch weiter im Text. Er war nie ein Rapper, er hat für die Straßen gekämpft. Na, das haben Sie wohl etwas zu wörtlich genommen, was, Herr Fertitti? Ich versuchte, cool zu bleiben. Sie wissen schon, dass es illegal ist, was Sie da gerade machen, sagte ich. Wenn Sie sich schon meine Songs downloaden, dann bezahlen Sie gefälligst auch dafür. Der Bulle guckte mich amüsiert an. Wir sind Polizisten, wir dürfen das. Korrekt. Ich beendete meine Aussage und wurde zurück in die Zelle geführt. Nach 1/2 Stunde durfte ich erstaunlicherweise schon wieder raus und bekam sogar meine Sachen zurück. Meine Breitling-Uhr, die beiden Handys, mein Geld und einen Zettel, mit dem ich mich im Untergeschoss melden sollte. Sofort rief ich bei Heiner an, der in Bonn schon auf mich wartete und erklärte ihm die Situation. Ich würde zwar nicht mehr rechtzeitig da sein, aber vielleicht konnte er den Termin ja aus gegebenem Anlass verschieben. Außerdem hatte ich am Nachmittag noch eine Autogrammstunde in einem Kölner Snipe-Store. Ganz entspannt ging ich runter, schob meinen Zettel durch den Schlitz der Plexiglaswand und freute mich darauf, wieder nach Hause zu dürfen. Auf einmal sah ich aus den Augenwinkeln, was auf dem Zettel stand. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Mit roten Buchstaben war das Wort Haft draufgestempelt. Sind Sie behindert? Schrie ich laut vor mich hin. Der Bulle guckte mich verdutzt an. Ich weiß noch nicht mal, was mir vorgeworfen wird. Keine Diskussion, du kommst jetzt in die U-Haft. Aha, auf einmal waren sie also per Du. So lief das hier. Na wunderbar. Prison Break. Mit einem gepanzerten Sicherheitswagen wurde ich abtransportiert. Ich fühlte mich ein bisschen wie Sylvester Stallone in Lockup. Der wurde ja auch wegen einer Bagatelle ins Gefängnis gesperrt. Der Transporter fuhr durch die halbe Stadt. Als ich ausstieg, stand ich bereits mitten im Gefängnishof. Ich drehte mich einmal um die eigene Achse und sah nach oben. Überall vergitterte Fenster. Die Gefangenen guckten aus ihren Zellen raus und begrüßten mit lautem Gebrüll die Neuankömmlinge. Es war alles wie im Film, perfekt inszeniert. Nur spielte ich die falsche Hauptrolle. Ich wurde zur Anmeldung geführt, musste meine Wertgegenstände abgeben und mich nackt ausziehen. Dann schauten sie mir zu dritt in mein Arschloch rein, angeblich um sicherzustellen, dass ich auch ja keine Drogen schmuggelte. Diese Opfer, wie hätte ich das denn anstellen sollen? Ich wurde doch direkt vom Revier hierher gebracht. Wollt ihr jetzt demonstrieren, dass ihr die Chefs seid, ja? Das weiß ich auch so. Lasst uns doch diese kleinen Spielchen einfach überspringen. Ich bin kein dummer Junge mehr. Ich weiß, wie das läuft. Schnauze halten, du redest nur, wenn du gefragt wirst. Verstanden? Verstanden. Die meisten Leute, so wie diese Gefängniswärter, glauben ja wirklich nur das, was in der Zeitung steht. Sie reduzieren mich auf den dummen Berliner Prollrapper, der keine Ahnung davon hat, wie die Welt funktioniert. Die Amis haben dafür sogar eine eigene Redewendung. Never underestimate the power of street knowledge. Auf Deutsch heißt das so viel wie: Unterschätze niemals die Macht der Straße und die Lebenserfahrung, die sie dir verleiht. Genau das war mein großer Vorteil. Am Ende hatte ich noch immer ein Ass im Ärmel, also blieb ich ruhig. Natürlich wusste ich, dass sie mich für 48 Stunden einsperren konnten. Dazu brauchte man nur einen Richter, der seine Unterschrift unter den Beschluss setzte. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand schuldig oder unschuldig war. Doch die Knastbullen dachten, sie könnten mir mit ihrem Gepose Angst einjagen. Das war nichts als reine Schikane. Die Bullen vom Revier hatten ihre Kollegen in der JVA wohl ausführlich gebrieft. Ich wurde zwar gefragt, ob ich eine Einzelzelle haben wollte, aber das lehnte ich ab. Die Zeit im Gefängnis würde schon langweilig genug werden, dachte ich mir. Da könnte ein bisschen Gesellschaft nicht schaden. Doch bevor ich in meine Zelle durfte, musste ich noch bei einer Psychologin vorstellig werden. Ich wurde in einen anderen Raum geführt, wo die Olle mir aus einer Akte alle Anklagepunkte laut vorlas. So, Herr Fertitti, was haben wir denn da? Schwere Körperverletzung, Nötigung und Urkundenunterdrückung. Das ist ja nicht von schlechten Eltern. Fangen wir gleich an. Sind Sie von Ihrer Mutter oder von Ihrem Vater als Kind sexuell missbraucht worden? Wie bitte? Ich dachte wirklich, ich hätte mich verhört. Sie haben mich schon verstanden. Antworten Sie bitte auf meine Frage. Hatte die Olle noch alle Tassen im Schrank? Sie wollen eine Antwort? Ich gebe Ihnen eine Antwort. Ich bin Berliner, okay? Und ich habe Sonne-Eier, sagte ich stolz und griff mir wie Michael Jackson in den Schritt. Wenn jemand mein Auto kaputt macht, hau ich ihm auf die Fresse. Wenn jemand Hurensohn zu mir sagt, hau ich ihm auf die Fresse. Da gibt es gar keine Diskussion. Ich habe kein Problem, so wie Sie jetzt vielleicht denken. Ich habe eine Haltung, eine Meinung. Ich lasse mir von einer österreichischen nicht einfach so ohne Grund meine Reifen zerstechen. Nicht, wenn ich vorher seine Mutter, seine Schwester oder seine Freundin gefickt habe. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Psychologin nickte, zuckte ein paar Mal mit ihren Augenbrauen und machte sich ihre Notizen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wenn in Berlin zwei Leute Stress haben, trifft man sich im Café. Beide Seiten legen die Karten auf den Tisch und am Ende gibt es einen Schiedsspruch. Handshake, Feierabend. Und diese Frau fragt mich, ob ich von meinen Eltern vergewaltigt wurde. Ich war voll auf 180. Wo liegt bitteschön der Zusammenhang zwischen meinen Eltern und der Tatsache, dass irgendwelche Vögel mir in einem anderen Land mein Auto demolieren, fragte ich und zwang mich krampfhaft dazu, ruhig zu bleiben. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die Psychologin hörte mir aber überhaupt nicht zu, sondern stellte einfach ihre Frage noch einmal. Wurden Sie von Ihren Eltern körperlich oder seelisch missbraucht? Ich konnte nicht mehr. Mir platzte der Kragen. Wenn Sie nicht wollen, dass ich noch eine zweite Anzeige wegen Körperverletzung bekomme, dann sollten Sie dieses Gespräch besser ganz schnell abbrechen, drohte ich ihr. Das machte sie auch. Als Dankeschön brummte sie mir 20 Therapiestunden auf. Antigewalttraining für Schwereinsichtige. Mir war das egal. Die Ehre meiner Mutter zu verteidigen, war mir wichtiger, als vor so einer Psychofrau den Schwanz einzuziehen. Drauf geschissen. Ich bekam eine Decke und wurde zu meiner Zelle geführt. Auf dem Weg dorthin sprach der Wärter zu mir, ohne mich dabei direkt anzusehen. Du kommst in eine Viermannzelle. Dein Bett ist gerade frei geworden. Der Häftling, der vorher darin schlief, hat sich die Arme aufgestützt. Na super, das waren ja gute Vorzeichen. Die Leute, die im Knast nicht klar kamen, machten solche Sachen, um auf die Krankenstation verlegt zu werden. Dort war es ein bisschen chilliger als in der kargen Zelle. Ich war hundemüde, begrüßte kurz meine drei Zellengenossen und legte mich schnell aufs Bett. Es gab zwei Hochbetten in der Zelle. Ich lag oben rechts. Innerhalb weniger Minuten fielen mir die Augen zu. Ich schlief den ganzen Tag durch. Erst am nächsten Morgen, um 5.45 Uhr, wurde ich vom Lärm der Wärter wieder wach. Ich schaute kurz seitlich zu den anderen herüber, aber die chillten auch noch in ihren Betten. Da ich nicht als Erster aufstehen wollte, drehte ich mich wieder um mit dem Gesicht zur Wand und schloss die Augen. Um 7 Uhr kam ein Wärter in unsere Zelle und meinte, wir sollten duschen gehen. Da ich aber immer noch total müde war, sagte ich zu den anderen, dass ich nachkommen würde und schlief wieder ein. Was mir aber niemand sagte, war die Tatsache, dass man in diesem Knast nur montags und donnerstags duschen gehen durfte. Das bedeutete für mich, die nächsten 4 Tage ohne Dusche auszukommen. Scheiße, das fing ja alles gar nicht gut an. In den ersten Tagen von Mittwoch bis Montag machten die im Knast mit mir, was sie wollten. Die Wärter informierten mich auch nicht darüber, dass der Gefängniskiosk nur einmal in der Woche geöffnet hatte. Jeder Häftling bekam sein eigenes Konto, auf das er Geld einzahlen und damit im Kiosk einkaufen konnte. Debo hatte sofort den Höchstbetrag von 800 Euro überwiesen, was mir aber nicht viel nützte, da ich an einem Mittwoch verhaftet wurde, also genau an dem Tag, an dem der Kiosk geöffnet hatte, konnte ich eine Woche nichts einkaufen. Trauer. Als klar war, dass ich eine längere Zeit in U-Haft bleiben würde, brachte mir Debo sofort frische Klamotten vorbei. Die Wärter behielten sie aber einfach ein und händigten sie mir erst 4 Tage später, am Montagnachmittag, aus. Warum? Weil da mein Anwalt kam. Das war offensichtlich reine Schikane. Sie versuchten alles, um mich weich zu kochen. Ich sagte ihnen gleich am Anfang, dass ich aufgrund meiner Glaubenszugehörigkeit kein Schweinefleisch essen würde. In jeder Zelle hing ein entsprechender Essensplan aus, auf dem auch alles korrekt eingetragen war. Und was machten diese Ratten? Gaben mir 2 Tage lang nur Schweinefleisch, ohne weitere Zutaten. Zum Glück konnte ich mit meinen Zellenkumpels teilen. Ich gab ihnen meinen Leberkäse, dafür bekam ich deren Brot. Es war wirklich schlimm. Ich konnte fast eine Woche weder duschen noch einkaufen, schlief 6 Tage in denselben Klamotten, hatte kein Deo, keine Zahnbürste, nichts. Mein einziger Besitz war eine Decke. Ich stank wie ein toter Aal, wirklich. Wir hatten zwar ein kleines Waschbecken in der Zelle, aber da sich der Wasserhahn nur wenige Zentimeter über dem Becken befand, konnte ich noch nicht mal meinen Kopf darunter halten. Von einem Zellenkumpel bekam ich etwas Duschgel, damit ich wenigstens eine Katzenwäsche machen konnte. Meine Knastatzen. Zum Glück verstand ich mich mit meinen Zellenkumpels auf Anhieb super. Freddy, Manni und Lutz, wir 4 waren die Chiller. Alle außer mir saßen wegen Drogendealerei ein. Freddy und Lutz wegen Dope. Manni verdickte alles. Er war auch selbst heroinabhängig. Jeden Morgen bekam er seine Dosis Methadon, damit er irgendwie über den Tag kam. Manni fuhr auf jeden Fall seinen eigenen Film, war richtig krass introvertiert und redete so gut wie nie. Er blieb auch immer, wenn wir Freigang hatten, in der Zelle hocken. In der ganzen Zeit, in der ich inhaftiert war, ging er kein einziges Mal auf den Hof. Er war schon ein komischer Vogel, aber ich mochte ihn trotzdem irgendwie, auch wenn er ein abgefuckter Junkie war. Freddy und Lutz dagegen waren richtige Atzen. Lutz hatte früher in irgendeinem Casino einen 2-Millionen-Euro-Jackpot geknackt. Mit dem Geld war er dann irgendwo nach Skandinavien gegangen und hatte sich ein riesengroßes Wikingerschiff bauen lassen. Nur so zum Spaß. Verrückt, oder? Hauptberuflich schmuggelte er aber Dope. Vom Typ her hätte er auch in Ocean's 11 mitspielen können. Lutz hatte Stil, ein Ganove der alten Schule. Mit Freddy verstand ich mich am besten. Leider wurde er nach 9 Tagen aus der Untersuchungshaft 3 Stockwerke nach oben verlegt in den richtigen Knast. So viel ich hörte, brummten sie ihm 10 Jahre auf. Die haben ihn richtig gefixt. Er fehlte mir. Das Leben im Gefängnis bestand ja aus lauter kleinen Ritualen. Es herrscht immer der gleiche Ablauf. Wir 4 waren wie eine richtige Crew, hockten 24 Stunden am Tag aufeinander, chillten, machten unser Ding und auf einmal fehlte einer. Das war schon komisch. Unser ganzer Tagesrhythmus war gefickt. 1 Stunde am Tag hatten wir Freigang. Für die meisten war das der Höhepunkt des Tages. Mir war das nicht so wichtig. Okay, man war in der frischen Luft und konnte sich die Füße vertreten. Das Leben in der Zelle war schon deprimierend genug. Auf der anderen Seite aber war die Zeit auf dem Hof auch die gefährlichste. Ich versuchte, so gut es ging, jeden Ärger zu vermeiden. Es waren fast nur Ausländer im Knast. Hauptsächlich Jugoslawen, Türken, Russen und Tschetschenen. Auf dem Hof gab es ein großes Schachfeld mit riesigen Spielfiguren. Ich kannte dieses Bild nur aus Filmen. Alte italienische Männer verbrachten ihre Sommer damit, im New Yorker Central Park mit ihren Kumpels Schach zu spielen, Eistee aus Thermoskannen zu trinken, abends bei Alfredo Espresso zu schlürfen und Geschichten über die alte Heimat zu erzählen. Im Knast gab es diese Romantik nicht. Die Tschetschenen hatten das Schlachtfeld fest in der Hand.